wie ich letzte Woche angeschnitten habe, in der Reformation, und das ist der Grund, warum ich ein Bild von, ja, das mit Luther zu tun hat, gewählt habe, in der Reformation wurde die Wahrheit sola fide, der Glaube allein, durch Glauben allein, zurückgewonnen. Ja, seit 1000 Jahren davor war diese Wahrheit so gut wie verschollen. Bei den meisten auf jeden Fall. Gott hat immer wieder Überrest, glaube ich, heißt es. Mein Vater, ich hatte Sander auf der Lippe. Mein Vater hat da einen Brief geschrieben diese Woche. Brüder, was haltet ihr von den 7000 namenslosen Propheten? Fragte er. Nur 2 Tage davor hatte ich mich auch mit dieser Situation beschäftigt und dachte auch, dass es Propheten waren, aber dann schaute ich in die Schrift. Es hieß, dass Obadja, glaube ich, jeweils 50 in 2 Gruppen, 100, insgesamt 100 Propheten in Höhlen oder irgendwo versteckt hatte. 100 Propheten. Und dann heißt es, ich glaube, das ist Römer 11, in Bezug auf das, Elias betete, Herr, ich bin ganz allein, und Gott sagte ihm, ich habe aber 7000 Männer, die sich das Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Also denke ich, dass es nicht unbedingt 7000 Propheten war in diesem Fall. Und Eisen schärft Eisen. Und das war eine Situation, wo ich dachte oder hoffte zumindest ihm zu helfen mit einer Frage. Und er hat mir so oft geholfen. Also das wäre die Ausnahme, wenn ich ihm helfe, anstatt umgekehrt. Also denke ich schon, dass es hier und da Menschen gegeben hat, die gläubig waren, auch wenn die Mehrheit, die überragende Mehrheit, überwiegende Mehrheit nicht biblisch gläubig war in der Zeit. Ich hoffe auch, dass zum Beispiel Elisabeth, die Prinzessin aus Ungarn, Elisabeth von Thüringen, eine Schwester im Herrn war. Wenn wir im Himmel ankommen, werde ich mich freuen, wenn sie dabei ist, ob sie ihre Werke gemacht hat, damit sie bei Gott Gunst hat oder weil sie die Gunst aus Gott bekommen hat, weiß ich nicht. Die Kirche hat sie für ihre Zwecke gebraucht. Sie ist Heiligin der Kirche. Ich hoffe, sie war Heiligin in Gottes Augen auch. Heute geht es nicht so sehr darum, ob der Glaube rettet, das wissen wir. Wir, die wir Evangelikalen sind, bibelgläubige Menschen, sondern darum, was für ein Glaube rettet. Und das wird jetzt heute nicht eine Auslegungspredigt sein aus dem Römerbrief, aber wir sind schon bei Römer 3 gewesen. Heute bin ich mit der Bahn gefahren und habe meine sehr schwere Bibel zu Hause gelassen, mit Absicht. Aber hoffentlich wird dies groß genug sein. Römer 3, 22 und 26, glaube ich. Genau. Römer 3, 22. Die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Und dann Vers 26, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Die Rechtfertigungslehre hängt sehr dicht zusammen mit der Glaube, mit der Lehre des Glaubens. Also sie sind unvertrennlich, unzertrennlich. Rettender Glaube steht im Gegensatz zu Unglauben. Da würdet ihr sagen, logisch. Ja, aber was ist denn Unglaube? Wir können den Unglauben durch zwei Begriffe beschreiben. Das ist, wenn man die Wahrheit leugnet oder daran zweifelt. Rettender Glaube steht im Gegensatz zu Unglauben. Das heißt, leugnen und zweifeln. Etwas für wahr halten ist Glaube. Anstatt etwas für wahr zu halten, zu sagen, das ist nicht bewiesen, das ist Zweifel. Da sagt man, es ist nicht bewiesen. Und dann denkt man, ich habe eine Ausrede. Weil, und viele sagen, beweis mir deinen Gott. Beweis es mir. Aber dann will man einfach seinen Unglauben beibehalten und man leugnet vielleicht nicht direkt, aber man zweifelt daran. Aber wenn man dann den nächsten Schritt nimmt und sagt, es ist nicht wahr, das ist eine Leugnung und das ist auch eine Art Unglaubens. Nun, ihr wisst ja, als der Herr Jesus Christus über sich selbst gelehrt hat, war seine Lehre manchmal für die Menschenmengen unangenehm. Und es gab in Johannes 6 die Situation, wo er sagte, und ich weiß, das ist ja ein bisschen schwierig, aber er sagte, ihr müsst ja mein Fleisch essen, mein Blut trinken, sonst habt ihr keinen Teil an mir. Boah, die Leute. Und sie gingen weg. Aber er sagte, bevor sie weggingen, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, die sind Geist und sie sind Leben. Also es ist nicht, wisst ihr, es gibt Menschen, die denken, dass wenn ein Glöckchen klingelt, dass die Elemente im Tisch des Herrn verwandelt werden in echtes Blut und in echtes Fleisch. Leute, das ist es nicht. Aber dann sagte der Herr Jesus Christus zu seinen Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagte, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt. Wir haben geglaubt. Thomas, der auch dabei war, ein Jünger des Herrn, der hat es aber immer wieder mit dem Unglauben, das macht ihn so zu schaffen. Und als der Herr Jesus Christus bereits auferstanden war und Thomas bekam das auch zu Ohren zu hören, noch nicht zu Augen, dann sagte er in Johannes 20 am Ende des Kapitels, aber Johannes 20 in den Versen 25 und 27, es sei denn dies oder das, es sei denn, ich meinen Finger nicht in seine Hände stecke oder meine Hand in seine Seite, werde ich nicht glauben. Und dann erschien Jesus in ihrer Mitte eine Woche später und sagte, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und glückselig sind die, die geglaubt haben, nicht gesehen haben, aber sie glauben trotzdem. Also Glauben heißt Vertrauen. Rettender Glaube steht im Gegensatz zu Unglauben. Wenn du nicht gläubig bist, leugnest du oder stellst in Frage das, was Gott getan und gesagt hat. Willst du ihn Lügner nennen? Dann zweitens, rettender Glaube hat seine Meinung geändert oder der rettende Glaube fordert eine Änderung in der Meinung. Rettender Glaube, wenn er stattfindet, stimmt einen Menschen um. Das heißt, anders formuliert, rettender Glaube schließt die Buße mit ein. Anders geht das nicht. Das griechische Wort metanaeo bedeutet, dass man seine Meinung, seinen Sinn seine Meinung ändert oder sein Sinn wurde geändert. Wir haben Worte in unserer Sprache, Metabolik, Metaphysik, Morphose und andere solche Worte, Metapher. Und das, die haben alle mit Änderungen zu tun. Man kann eine Formulierung in einem anderen Sinn, in einem veränderten Sinn verstehen. Oder eine Raupe wird zum Schmetterling, eine Puppe zur Motte, weiß ich nicht. Da bewege ich mich wieder auf dünnes Eis. Und Meta hat mit Veränderung zu tun und Naeo in der griechischen Sprache oder Nois ist das Denken, das Sinnen. Buße bedeutet umzudenken, im Denken umzukehren. Ich bin dabei, eine Andacht zu schreiben zu Lukas 1. In Lukas 1, 17 steht, Johannes der Täufer sollte die Ungehorsamen umwenden zu der Gesinnung der Gerechten. Hört mal wieder diese Formulierung an. Er wird die Ungehorsamen zu der Gesinnung der Gerechten umwenden. Und als er dann begann zu predigen, also das wurde gesagt, bevor er geboren wurde, dann, als er doch zum Prediger wurde, war seine Predigt, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Also Buße tun, das war seine Botschaft. Versteht das nicht falsch, also ihr sollt nicht meinen, dass es bedeutet, ändert euer Verhalten, verbessert euch. Nein, es geht ja um dein Denken. Stimmt mit Gott überein, hört auf, eure Meinung durchsetzen zu wollen, eure falsche Meinung. Manche sagen, man ändert seine Meinung und dann glaubt man. Andere sagen, man glaubt und gleich darauf ändert man seine Meinung. So oder so würden die Menschen darüber einig sein, dass der Glaube ohne Buße kein biblischer, kein rettender Glaube wäre. Was war die Botschaft des Johannes, wie ich gesagt habe, Markus 1,15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Notwendigkeit der Buße galt sowohl den Juden als auch den Nichtjuden. Es lebte früher in dieser Stadt, ich glaube, er war auch geborener Magdeburger, einer, der ein gern gehörter Experte zu den Juden war, er war selber jüdisch, aber er war in seiner Lehre manchmal nicht biblisch. Sein Sohn übrigens, der auch den Namen des Vaters, seines Vaters trägt, er denkt anders als sein leiblicher Vater und hat, soweit ich es weiß, eine reine Lehre. Aber dieser ältere Mann begann zu sagen, dass die Juden nicht an Jesus Christus glauben mussten, um errettet zu werden. Die würden durch Jesus errettet, aber sie müssten nicht an ihn glauben. Sein Opfer würde sie retten, aber sie mussten nicht aktiv an ihn gläubig werden. Und das ist nicht wahr. Auch die Juden müssen Buße tun. Paulus sagte in Apostelgeschichte 20, Vers 21, ich habe sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Wenn es nicht notwendig gewesen wäre, hätte er es lassen können. Aber er sagte, ich habe sowohl den Juden als auch den Nichtjuden die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Die beiden Aspekte zusammen kann man Bekehrung, auch Gesinnungswandel nennen. Übrigens, Gesinnungswandel ist ein Synonym. Ich habe nachgeschlagen, Bekehrung, Und das war dabei. 1. Thessalonicher 1, 9, ihr seid von den Götzen umgewandelt. Und Apostelgeschichte 3, da war die Predigt, tut Buße und glaubt an den Herrn. 3,14 und 3,19. In Bezug auf was sollte man seine Meinung ändern? Ich würde sagen, schließlich alles. Alles, was falsch ist, wonach man früher bestrebt war, zum Beispiel Sünde. Manche halten sich nicht für sonderlich sündhaft. Da muss man schon die Meinung ändern. Kevin, ihr kennt ihn, mein Schwager, dem ist es ein Anliegen, noch mehr den Menschen von Jesus zu erzählen. Aber er stellt fest, manche Botschaften sind weniger effektiv. Und er ist zu dem Entschluss gekommen, man muss die Leute davon überzeugen, dass sie verloren sind, damit sie errettet werden können. Daran glaube ich auch. Und ich weiß jetzt nicht alle Details über diesen Mann, den ich nennen werde, im positiven Sinn, Ray Comfort. Ray Comfort ist ein guter Evangelist an der Westküste der Vereinigten Staaten und er geht von Mensch zu Mensch und er fragt, darf ich euch Fragen stellen und dabei filmen? Ja, warum nicht? Und dann beginnt er mit ihnen zu reden und will ihnen klar machen, dass sie vor Gott sündig sind. Und am Anfang, meistens, halten die Menschen sich für ziemlich gut. Am Ende müssen sie dann einräumen, okay, ich bin nicht besser, bin vielleicht sogar schlechter. Das heißt natürlich lange nicht, dass alle sich bekehren. Das kommt weniger häufig vor, aber hoffentlich später mal entscheiden sich doch viele für den Herrn. Über die Sünde, über sich selbst. Ich könne mich selbst retten. Nein, denke um. Ja, und wenn du anders über dich denkst, über deine Sünde, über den Herrn, deinen Retter, dann bedeutet das natürlich auch eine Richtungsänderung. Wenn du umdenkst, dann wirst du auch in eine andere Richtung laufen. Nun, der rettende Glaube ist Glaube in oder an etwas. Der rettende Glaube hat ein Ziel. Glaube, Vertrauen hat eigentlich immer ein Objekt. Ja, da könnte man vielleicht sich eine Ausnahme ausdenken, aber er nimmt ein Verhältniswort in oder an und verbindet das Verb mit einem Objekt. Oder ohne Verhältniswort, ich glaube dir. Ich glaube an dich. Oder mancher, ich glaube an mich. Du musst an dich glauben, sagt man so oft. Ich vertraue ihm. Vielleicht würde man in unserer Gesellschaft sagen, du musst den Glauben bewahren oder du darfst den Glauben nicht verlieren. Lass dich nicht entmutigen, nicht runterkriegen. Nur Mut. Bleib positiv. Ja, aber ich muss ja einen Grund haben, positiv zu sein. Bleiben wir realistisch. Mit dem rettenden Glauben verhält es sich aber anders. Der rettende Glaube hat ein klar definierbares Objekt. Nur einer Gemeinde beizutreten und einfach alles hinzunehmen und zu schlucken, was von der Gemeinde gelehrt wird, das reicht nicht. Manche glauben vorbehaltslos an das, was eine Kirche lehrt, ohne zu verstehen oder zu wissen, was sie lehrt. Ich habe vor etwas mehr als eine Woche aus einer Zeitschrift gelesen. Eine gewisse Konfession schrieb, also da war ein Artikel in Verbindung mit dieser Konfession, worin die Kirche einen sogenannten implizierten Glauben empfohlen hat. Impliziert. Die wenigsten würden einen expliziten, detailliertes Verständnis von dem Glauben der Kirche haben, hieß es. wichtig sei der Glaube an die richtige Kirche. Paulus aber ermahnt in Römer 16, die Verse 17 und 18, die Brüder wie folgt: Gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu, er sagte nicht zu der Kirche, sondern zu der Lehre, die ihr gelernt habt, die ihr gelernt habt, nicht die von der Kirche gelehrt wird, sondern die ihr gelernt habt, und meidet sie, die Ärgernisse einführen. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Arglos zu sein ist nicht eine Ausrede, sondern eine Gefahr. 2. Mose 5,17 sagt, dass eine Person dennoch schuldig ist, auch wenn er ohne zu wissen eine Sünde begangen hat. So steht es in dem Gesetz Mose. Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Auf der A2 Richtung Halle gibt es diese kleine Strecke und da ist es nur 80 und es gibt nicht viele Schilder. Wenn du das Schild übersiehst, segelst du durch mit vielleicht 40 Sachen mehr als erlaubt. Das ist mir nicht geschehen, nicht dort. Aber ich sag euch, ja, du kannst ja argumentieren, ich habe das Schild übersehen, ich wusste es nicht, aber trotzdem. Die Bibel sagt, dass rettender Glaube einen ganz bestimmten Inhalt hat. Und den Inhalt könnt ihr in 1. Korinther 15 lesen. Dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach der Schrift, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist nach den Schriften und dass er gesehen wurde. Also für unsere Sünden musste er sterben. Es ist nicht nur sein Tod, sondern sein stellvertretender Tod, der rettet, und seine Auferstehung. Der Inhalt rettenden Glaubens ist das Evangelium, sonst nichts. Aber es geht über die Tatsachen hinaus und ist etwas Persönliches. Deshalb möchte ich auch sagen, viertens, rettender Glaube vereint den Sünder mit dem Herrn Jesus Christus. Der rettende Glaube ist mehr als nur das Unterschreiben eines Glaubensbekenntnisses. Johannes 1,12, so viele ihn aber aufnahmen, griechisch lambano, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Aufnehmen und glauben an seinen Namen bedeutet Jesus Christus aufnehmen. In Johannes 19,27, da hing der Herr Jesus Christus am Kreuz und er schaute hinunter und sah seine Mutter. Und er sah seinen Jünger Johannes, der zurückgekehrt war, hat irgendetwas zu tragen gefunden und war da. Und der Herr Jesus Christus sagte, Frau, siehe deinen Sohn an und Sohn, siehe deine Mutter an. Und es heißt dort in Vers 27, Johannes nahm Maria von der Stunde an in sein eigenes Haus auf. Er nahm sie auf. Sie war bei ihm. Und dieses Wort, wie ich gesagt habe, lambano, das ist ja nicht so wichtig, aber es ist dasselbe Wort. Wir nehmen Jesus Christus zu uns oder in uns auf. Er wohnt bei uns von nun an. Und dann merkt, dass es heißt, glauben an. Und eigentlich an dieser Stelle heißt es wieder ein Wort Eis und das bedeutet in oder hinein, du glaubst in ihn hinein. Oh, das hört sich irgendwie sonderlich an. Aber das ist die Bedeutung dort. Man glaubt in ihn hinein. Da gibt es Bewegung. Es gibt in Apostelgeschichte 16,31 eine andere Formulierung. Das bedeutet, glaubt an, also verwurzelt euch in ihm. Ihr seid mit ihm verwurzelt. Aber hier ist es Bewegung in ihn hinein. Also glaubt man in ihn hinein und glaubt dann an ihn. Epi. Also Eis und Epi. Hinein und dann an oder auf. Das hat mit einer Bestellung beziehen. Beziehe deine Stellung an oder in dem Herrn. Buße wendet sich, also nehmen wir an, etwas dreht sich an der Stelle um. Buße ist, ich gucke so, Sinnesänderung, jetzt ist meine Denkweise dahin ausgerichtet. Das ist die Buße, aber der Glaube bewegt sich jetzt hin zu Jesus. Ich sage nicht, ihr seid auf dem Weg. Das sind wir auch, weil wir noch nicht bei ihm sind. Aber wir, sobald wir uns umdrehen und uns zu Jesus Christus hin bewegen, ist natürlich ein Prozess in Gange gesetzt. Heiligungsprozess. Wir sind nicht auf einmal vollkommen. Aber unsere Richtung stimmt und in dem Moment, wo wir an ihn glauben, sind wir errettet. Buße wendet sich, Glaube bewegt sich hin, sogar hinein und pflanzt sich nieder, pflanzt sich hin. Sagen wir, du würdest vor einem Aufzug stehen. Hier draußen wird das nichts bringen, die haben sie abgeschaltet, bis das Hotel wieder Betrieb hat. Aber du stehst vor einem Aufzug, der neben dir fragt, wo wollen sie hin? Du sagst, in den siebten Stock. Der sagt, ja, ach, ich auch. Die Türen gehen auf. Und er begibt sich hinein, dreht sich um und stellt fest, du stehst noch da. Hallo? Sie wollen doch auch in den siebten Stock. Okay, du kannst ja sagen, ja, siehst du das Schild nicht? Das heißt, bitte einzeln dort befahren, wegen Corona. Aber gut, denken wir ein paar Jährchen zurück oder Monate. Sie wollten doch auch in den siebten Stock. Ja, dann steig doch ein. Worauf warten Sie denn? Oder, ja gut, ich bringe sie und du durcheinander. Glaubst du etwa nicht, dass der Aufzug da hinauf fährt? Du, doch. Steigst aber doch nicht ein, geht die Tür irgendwann bald zu. Und beim Heil, wenn die Tür zugeht, dann geht sie für dich endgültig zu. Da gibt es keine Nottreppe nach oben, Fluchtweg nach oben. Nur das Wissen allein reicht nicht. Am Ende werden wir das Lied singen, beinahe bekehret. Beinahe reicht nicht hinan. Das ist ein Wort, das ich im Wörterbuch nicht finden konnte. Aber in dem Lied gibt es das. Beinahe reicht nicht hinan. Dwight Lyman Moody, ein Prediger im 19. Jahrhundert, hat es so veranschaulicht. Er sagte, der Glaube ist wie die Art, wie ich meinem kleinen Jungen das Vertrauen beibringen wollte. Ich habe ihn auf den Tisch hochgestellt, nahm zwei Schritte zurück, streckte ihm meine Arme entgegen und sagte, spring! Papa fängt dich! Er zögerte eine Weile, dann aber unter viel Ermutigung nahm er einen zaghaften Schritt zu mir und ich habe ihn gefangen. Ich setzte ihn wieder auf den Tisch und sagte, spring. Dieses Mal sprang er ohne große Zögerung. Das dritte Mal war ich noch nicht mal bereit, schon sprang er. Ja, und der Herr möchte, dass du einfach dich zu ihm hin bewegst. Der sagt, glaub an mich, Glaub mir, vertraue mir. Und wenn es auch zögerlich ist, wird er dich fangen. Es geht ja wirklich nicht darum, wie weit du springen kannst. Es geht darum, wie gut er fangen kann und ob du, ja, dich fangen lässt. Dann, hoppla. Der rettende Glaube ist ein Glaube, der wirkt. Nun, Jakobus 2, die Verse 14 bis 18 lauten: Woran soll erkannt werden, ob ein Mensch glaubt? Es ist unmöglich, den Glauben unter Beweis zu stellen ohne Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne deine Werke, ich werde dir meinen Glauben durch die Werke zeigen. Ein Glaube kann man nicht unter Beweis stellen ohne Werke, aber in Johannes 10, Vers 26 steht: Ihr seid nicht von meinen Schafen, meine Schafe hören meine Worte und sie folgen mir. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Woran ist das zu erkennen? Ihr folgt mir nicht. Ein Mensch, der dem Herrn nicht folgt, und folgen hat auch diese andere Bedeutung. Folg mir, also das heißt, gehorche mir. Wer ihm nicht folgt, gehört ihm nicht. Woran erkennt man, was sind die Gebrandmarken eines Schafs, das ihm gehört? Sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Man könnte sagen, sie sind an Ohren und Füßen gebrandmarkt. Sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Wer nicht hört und folgt, glaubt nicht wirklich. Ein Prediger namens Tozer, der 2 Jahre noch vor meiner Geburt verstarb, schrieb von seinem Unbehagen, weil, wie er meinte, evangelikale Bibelgläubige den Glauben anders verstehen würden, als er die Verfasser des Neuen Testaments gemeint haben. Sein Unbehagen über die Echtheit des Glaubens im Leben vieler, die von sich behaupten, gläubig zu sein, war auf fehlende Frucht zurückzuführen, meinte er. Wo bleibt die radikale Änderung im Leben derer, die den Glauben gefunden haben wollen, wollte er wissen. Gesunder Menschenverstand müsste uns zu der Schlussfolgerung führen, was bei einem Menschen keine Änderung verursacht hat, dürfte auch für Gott nicht von Belang sein. Wenn der Mensch nicht geändert worden ist, müsste das eigentlich für Gott auch belanglos sein. Es liegt auf der Hand, dass für viele der Weg aus dem Unglauben in den Glauben für ihr Leben nichts ausgemacht hat. Und ich will ja nicht derjenige sein, der unterscheiden will zwischen Weizen und Unkraut, und dann mache ich meine Fehler und rüpfe vielleicht Weizen aus. Das nicht, aber andererseits ist Frucht zu erwarten bei echten Gläubigen. Gibt es keine Frucht, müsste man mit der Zeit schon sich Fragen stellen, ob es sich dabei um einen echten Gläubigen handelt. Wenn jemand meint, er müsse in seinem Leben nichts ändern, schließlich habe geglaubt und alles sei in Butter, so hat man den wahren Glauben doch nicht verstanden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, 17. Wenn nichts Neues geworden ist, dann müsste man schon in Frage stellen, bin ich denn überhaupt eine neue Schöpfung? Nun, ich möchte keinem den wahren Glauben ausreden. Bitte versteht mich nicht falsch. Jeder von uns wird sündigen. Paulus sagte auch, dass er manches tat, wovon er wusste, er sollte es nicht machen. Und er machte manches nicht, wovon er wusste, es sei richtig zu tun. sei zu tun richtig. Aber er war natürlich gläubig. Aber andererseits, vertröste dich nicht durch den Gedanken, du würdest gläubig sein, wenn sich nichts verändert hat. Denn rettender Glaube ist ein Glaube, der wirkt. Nicht um errettet zu werden, sondern weil er errettet ist. Und rettender Glaube harrt aus. Ich weiß, dass viele darüber diskutieren und es nicht so wahrhaben wollen, aber der wahre Glaube, der biblische rettende Glaube harrt aus. Setzt sich im Leben lebenslang fort. Es gibt Autoren, die behaupten, ein einst bekennender Christ könnte zu glauben aufhören und doch errettet sein. Ich habe einige Bücher zu Hause von einem Charles Ryrie. Jetzt nicht Charles Spurgeon, sondern Charles Ryrie, der 2016 heimgegangen ist. Ein Bruder im Herrn, okay. Ich habe seine Studienbibel, ein Buch über die Ehe, über die Gleichnisse, über die Wunder, über die Eschatologie, also die Endzeit und vieles andere auch noch. Aber so hilfreich wie seine Bücher sonst sind, schrieb er in seinem Buch So Great Salvation, ein so großes Heil oder eine so große Errettung, Folgendes. Hört, das ganze Heil, auch der Glaube, ist eine Gabe Gottes. Und das stimmt, okay? Das stimmt. Das ganze Heil, auch der Glaube, ist ein Geschenk. Aber, sagt er, manchmal harrt der Glaube nicht aus. Ein wahrer Christ kann zu glauben völlig aufhören. Nun, Brüder und Schwestern und manche, die da draußen sind, manche glauben auch, dass der Glaube aufhören kann. Aber merkt den Unterschied. Und ich setze mich jetzt nicht mit denen auseinander, die glauben, man könne verloren gehen, nachdem man gläubig wurde. Er wird was ganz anderes und gefährlicheres, noch gefährlicheres, lehren. Wer einst geglaubt hat, ist für immer sicher, sagt er. Auch wenn er sich abwendet. Und Leute, wir können unterschiedlichen Glauben sein in der Ansicht zu der Verlierbarkeit des Glaubens. Aber das, was dieser Mann gesagt hat, das kann ich nicht unterschreiben. Wir mögen uns vielleicht unterscheiden in unserer Auffassung hinsichtlich der Verlierbarkeitsfrage. Aber wenn man meint, er könne aufhören, an Jesus zu glauben und es doch in den Himmel schaffen, Leute, ich glaube, weder diese noch diese würden das unterschreiben. Und da sind wir, auch wenn in anderen Aspekten unterschiedlicher Meinung, da sind wir einig. Zane Hodges schrieb, der Glaube findet zu einem entscheidenden Moment statt, aber fährt nicht unbedingt fort, sagt dieser Herr Hodges. Der Glaube kann sich sogar in Unglauben umwandeln. Es ist möglich, einen Augenblick des Glaubens zu erfahren, der den Himmel für die Ewigkeit garantiert, sagte er. Und sich dann permanent abzuwenden und ein Leben zu führen, das völlig ohne Frucht bleibt. Echte Gläubige könnten sogar aufhören, den Namen Christ zu tragen und sich zum Christentum zu bekennen. Brüder und Schwester, das stimmt nicht. Und was lehrt die Bibel? 1. Korinther 15,2. Wir haben schon darauf Bezug genommen, die Definition des Evangeliums. Aber in Vers 2 steht, durch das ihr auch gerettet werden, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. Ihr seid oder ihr werdet gerettet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. Hebräer 3,14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und ich habe euch manchmal gesagt, also immer wieder gesagt, wir lassen die Bibel für sich sprechen und wenn sie das eine sagt, dann lassen wir es einfach so stehen. Und hier steht in 1. Korinther 15 und in Hebräer 3, wenn und wenn. Also, man kann sagen ohne wenn und aber der Herr sagte wenn und wenn. Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten, haben wir Anteil an Christus bekommen. Was ist, wenn mir der Glaube aus der Hand rutscht, wenn ich Christus nicht fest genug halten kann? Da kommt die letzte Wahrheit ins Spiel, die siebte. Rettender Glaube ist ein Geschenk Gottes, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist das Entscheidende nicht, wie fest kannst du Christus festhalten. Denn es geht ihm sehr darum, dich festzuhalten. Der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Philipper 1,5. Also der in euch das angefangen hat, der wird es auch vollenden. Wir sind schwach. Wir vermögen es nicht perfekt zu ergreifen, aber er hält uns fest. Christus hält uns fest. Das ist ein wunderbares Lied übrigens. Du wirst durch die Kraft Gottes bewahrt, 1. Petrus 1,5, durch den Glauben. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Epheser 1,8. Was ist deine Gabe? Alles. Die Gnade, der Glaube, die Errettung. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und grammatisch ist dieses Gottes Gabe ist es, bezieht sich auf alles. Nicht nur auf die Gnade oder den Glauben oder das Heil, die Errettung. Nein. Die Gnade, der Glaube, die Errettung, es ist alles geschenkt. Philipper 1,29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, an ihn zu glauben. Ist das nicht schön? Es ist euch geschenkt worden, an ihn zu glauben. Er hat dir die Möglichkeit, er hat es euch ermöglicht, an ihn zu glauben. Es ist im Blick auf Christus geschenkt worden, euch an ihn zu glauben. Hier stehen wir vor einem Paradoxon. Einerseits werde ich zu glauben befohlen. Das stimmt. Andererseits wird der Glaube geschenkt. Das stimmt. Wie soll ich das verstehen? Dienstag vor einer Woche traf ich mich mit Abdul zusammen. Ich hoffe, dass er heute zuschaut. Und wir haben Markus 9 gelesen. Da steht die Geschichte eines besessenen Kindes und der Vater des Kindes sagt zu Jesus, wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus sagte, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, Vers 24, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Er räumte den Unglauben ein, aber er sagte, hilf mir mit meinem Unglauben. Ich glaube, theoretisch glaube ich. Ich will ja glauben. Ich tue es auch. Aber es gibt diese Restbestände des Unglaubens. Hilf meinem Unglauben. Ich kann nicht sagen, wie das alles funktioniert. Einerseits gibt es die Verantwortlichkeit des Menschen, dem Evangelium zu gehorchen. Römer 10, Vers 16. Indem man daran glaubt. Andererseits war es eine Gabe Gottes, wenn du das konntest. Also konntest du glauben, war es eine Gottesgabe. Dann würde ich dir sagen, kümmere dich doch um dein Teil und überlasse doch Gott sein Teil. Er macht sein Teil bestimmt gut und du, machst du überhaupt dein Teil? Vielleicht sagst du, ich weiß nicht, warum ich nicht glauben kann. Das hat mir übrigens einer gesagt vor 2-3 Jahren. Mittlerweile ist er an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden, dem Herrn sei Dank. Aber er sagte mir ins Gesicht, Brad, ich weiß nicht, warum ich nicht glauben kann. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich kann es irgendwie nicht. Mittlerweile, dem Herrn sei Dank, konnte er das. Ich kann es einfach nicht, aber Jesus beantwortet diese Frage in Johannes 8,55. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Und da möchte ich euch auch sagen, Leute, was ist euch wichtig? Was ist euch wichtiger? Eure Freunde? Eure Bewunderer? Eure Mitmenschen? Jesus sagt, wie könnt ihr glauben? Er sagte, hallo Leute, es ist doch unmöglich, wie soll das gehen? Sagte Jesus, wie soll das gehen? Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Ihr müsst die Ehre des alleinigen Gottes suchen. Und nicht die Ehre der Menschen nehmen. Und wenn ihr seine Ehre sucht und ihr euch weigert, die Ehre der Menschen zu nehmen, dann seid ihr, ich hoffe, ich liege nicht falsch, errettbar. Wie könnt ihr glauben? Hört auf, die Ehre der Menschen zu nehmen. Sucht die Ehre Gottes, dann, das geht. Wie ist das möglich? Es ist so möglich. Wenn du nicht aufpasst, könnte es einen zweiten Grund geben, weshalb du nicht glauben kannst. Denn wer sein Herz verstockt, der wird auch oft verstockt. Wer sein Herz verstockt, wird leider auch verstockt, nämlich von Gott. Johannes 12, die Verse 39 und 40 lauten, darum konnten sie nicht glauben. Hört das? Darum konnten sie nicht glauben. Gott hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ich verstehe auch das nicht ganz. Aber es hat der Herr gesagt. Also lasse ich es auch stehen. Darum konnten sie nicht glauben. Gott spielte dabei eine Rolle. Ich glaube, sie haben sich zuerst verstockt. Und Gott hat sie darin bestätigt. Aber das ist das, wovor ich euch warnen will. Euch in diesem Raum und euch da draußen. Wenn ihr euch verstockt, dann könnt ihr nicht damit rechnen, dass Gott euch aufweicht. Er wird euch nicht unbedingt übermannen. Also der Glaube steht im Gegensatz zu Zweifeln und zu Abstreiten oder Verneinen. Der Glaube, der rettende Glaube, ändert seine Meinung. Rettender Glaube ist Glaube an etwas und ich meine an Jesus. An Jesus allein, nicht an sich selbst, an Jesus. Rettender Glaube vereint den Sünder mit Jesus Christus. Rettender Glaube ist ein Glaube, der Wellen schlägt, der wirkt. Rettender Glaube harrt aus. Aber wenn ihr meint, ich könnte das nicht, dann wisst aber, der rettende Glaube ist ein Geschenk Gottes. Nehmt es einfach auch mit schwachen Händen an. Es ist nicht die Frage, wie stark sind eure Hände. Jesus sagte, niemand kann sie aus meiner Hand nehmen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus seiner Hand nehmen. Also, du kannst das Heil mit zitternden, schwachen Händen annehmen. Und dann bist du in Gottes starken Händen. Und sie lassen dich nicht fallen. Ich glaube, das ist die Definition, das ist eine biblische Definition oder Beschreibung des rettenden Glaubens. Und mir geht es darum, und ich glaube, Gott geht es auch darum, dass wir unseren Glauben prüfen anhand von diesen biblischen Kriterien und feststellen, ist unser Glaube ein Wunschdenken? Oder ist unser Glaube ein rettender Glaube? Und ich hoffe, ich glaube, wenn ihr im Glauben seid an den Herrn Jesus Christus, dass diese Botschaft euch in eurem biblischen Glauben stärken wird. Aber wenn du nicht im Glauben bist, wirst du vielleicht verunsichert worden sein, und das ist gut so. Dann erkenne, wo du falsch liegst, und glaube biblisch, rettend an den Herrn Jesus Christus, und du wirst errettet werden. Lasst uns zum Schluss beten. Vater im Himmel, danke für den Ruf, die Einladung in Jesus Christus, das Heil zu bekommen. Danke, dass du den rettenden Glauben schenkst. Nun ist aber eine Verantwortung, und vielleicht gibt es da jemand da draußen, der sich dieses Heil noch nicht in Anspruch genommen hat. Du wartest sehnsüchtig darauf, dass man deine Gabe, dein Geschenk des Heils annimmt. Du hast ja alles getan, was du kannst, und du kannst eine Menge. Wir bitten jetzt, dass man, wenn auch zögerlich, sich dieser oder jene zu dir hin bewegt, sich auf der Stelle dreht, hin zum Lamm Gottes, Gottes Lamm schaut, wie wir gesungen haben, wie Spurgeon das damals machte und wie es eigentlich jeder gemacht hat, der im Glauben ist. Er schaute hin zu Jesus, und der Blick hin zu ihm hat gereicht. Und wer sich geweigert hat, ihn anzuschauen im Glauben, der ist selber schuld, der wird dafür verurteilt, weil er nicht geglaubt hat an den Sohn Gottes. So traurig. O Herr, möge heute ein Tag sein, wo Menschen weißer werden als Schnee. Wenn eure Sünden rot sind wie Scharlach, wie sollen sie weiß werden? Ja, sie werden weiß, oder sie sollen weiß werden durch dich, durch das Opfer Jesu am Kreuz. Danke, Herr, weißer als der Schnee kann man werden. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen.